Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Und mit Ihnen, ich freue mich, dass Sie zuhören. Und wieder einmal völlig überraschend und abrupt steht auch in diesem Jahr die Weihnachtszeit vor der Tür. Kisten in Hausfluren oder Gängen von Behörden mit glitzernden Hirschen und Plastiktannenzweigen drin beweisen es. Am Sonntag in einer Woche ist schon der erste Advent und hier und da sind auch schon die Weihnachtsmärkte eröffnet. Heute zum Beispiel in Magdeburg. Der war ja zunächst noch nicht genehmigt gewesen, weil laut der Polizei und des Landesverwaltungsamts die Sicherheitsmaßnahmen noch nicht gereicht haben. Die sind mittlerweile verstärkt worden. Vor gut einem Jahr war ein Mann mit einem Auto in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gefahren. 344 Menschen wurden verletzt, 6 davon sind an ihren Verletzungen gestorben. Am 10. November hat der Prozess gegen den Attentäter begonnen und am Theater Magdeburg wird gerade das Stück 3 Minuten erarbeitet, das sich mit dem Attentat und den Folgen für die Magdeburgerinnen und ihre Stadt auseinandersetzt. Gegen das Theaterstück haben aber am 9. November vor dem Theater Magdeburg Menschen protestiert. Und heute protestiert das Theater in einem Statement dagegen. Worum es geht, darüber sprechen wir gleich mit dem Generalintendanten des Hauses. In Magdeburg haben vor 1,5 Wochen Menschen eine Mahnwache vor dem Theater abgehalten, weil sie nicht möchten, dass im Theaterstück 3 Minuten der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt vor einem Jahr verarbeitet wird. Das Stück ist überhaupt nicht fertig. Die Premiere wird erst im Mai sein, kommenden Jahres. Der Autor Kevin Rittberger recherchiert es noch und spricht mit Opfern des Anschlages, mit Politikern und anderen Magdeburgerinnen. Aber derjenige, der den Protest angemeldet hat, möchte nicht, Zitat, dass das Schicksal der Weihnachtsmarktopfer als Bühnenspektakel vermarktet werde. Das Theater Magdeburg hat nun seinerseits in einem Statement heute Kritik an den Produktionen legitim genannt, sieht aber in diesen Protesten eine Grenze überschritten und sieht darin den Versuch, Kunst zu verhindern. Vor der Sendung habe ich mit dem Generalintendanten des Theaters Magdeburg gesprochen, mit Julien Chavard. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was wissen Sie denn über die Motivation der Proteste?
Wir wissen, dass man möchte nicht, dass das Theater Magdeburg ein Stück auf die Bühne bringt, was sich mit den Ereignissen vom Terroranschlag vom 20. Dezember auseinandersetzt. Wir wissen, dass es wird da kritisiert, dass man darf solche Themen nicht auf eine Bühne stellen und man dürfte auch laut der Demonstranten und Demonstrantinnen nicht einen Platz für einen Mörder geben, was natürlich gar nicht das Ziel des Theaterstücks ist. Das wissen wir.
Der Anmelder dieser Mahnwache hat auch eine Petition gestartet und in dem Zweck der Petition steht, das Stück, das thematisiere den Anschlag ohne Einbindung von Betroffenen. Stimmt das?
Das stimmt nicht. Unser Stück hat zum Ziel, das Stoff so zu konzipieren, dass es geht um Dokumentationstheater. Das heißt, das Grundbasis von dem Stück ist eben Gespräche mit den Betroffenen, Gespräche mit Menschen, die diese Terrorereignisse erlebt haben. Und nach diesen Gesprächen mit den Personen wird ein Stoff erarbeitet und dann wird ein Theaterstück entstanden. Das heißt, es geht nicht um ein Reenactment oder einen Versuch, den Abend wieder auf die Bühne zu stellen, sondern einfach von einem Gespräch mit Menschen eine Reflexion zu veranstalten.
Was wissen Sie darüber, wer da protestiert und was für eine Szene das ist?
Also ganz genau über die Biografie von den Menschen wissen wir nicht. Was wir aber sagen können, ist, dass ziemlich kurz nach dem Beginn der Demonstration vor 9 Tagen vor dem Open House bei uns in Magdeburg vor einer Musiktheaterpremiere wurden Banner gezeigt mit Themen wie Remigration, also ganz klar Themen von rechts und junge Gruppen von rechts waren dabei, wurden geduldet und das war für uns natürlich auch eine rote Linie. Das darf natürlich nicht sein, dass ein Theater mit 440 Menschen wie uns, mit so vielen Menschen mit Migrationshintergrund einfach beschimpft werden und das ging auch nicht für uns, dass das Publikum nur unter Polizeischutz ins Theater reinkommen durfte.
Und warum sehen Sie in diesen Protesten und auch in der Petition jetzt eine Grenze überschritten?
Ich denke, die Kritik ist gut. Wir leben als Theatermenschen, leben wir von der Kritik. Wir sind der Kritik sehr offen, wir akzeptieren die Kritik, wir stellen uns der Debatte. Wir finden alles richtig. Wir finden es auch sogar akzeptabel, dass jemand denkt, man sollte nicht so ein Stück über so ein Thema machen. Was aber nicht geht, ist, dass die Demonstranten haben zum Ziel, dass das Stück nicht auf die Bühne gebracht wird und versuchen, politischen Druck zu verursachen und stellen Fragen im Stadtparlament, damit das Stück nicht stattfindet. Und das ist für uns eine rote Grenze, die in die Kunstfreiheit einschränkt.
Und wie genau funktioniert das, diese Einflussnahme auf die Politiker vor Ort?
Also bis jetzt haben wir nur Kenntnis von einer Anfrage, die im Stadtparlament gestellt wird an die Oberbürgermeisterin, um zu wissen, ob die Oberbürgermeisterin in Kenntnis gesetzt wurde, dass ein Theaterstück produziert wird über diesen Terroranschlag und um zu wissen, was ihre Reaktion darüber ist. Also man versucht schon politisch zu mobilisieren.
Das Team der Schauspieldirektoren, das sagt ja auch dezidiert, dass es demokratieförderndes Theater machen möchte. Wofür soll das Theaterstück 3 Minuten dann genau einen Raum geben, auch in diesem Sinne?
Ich glaube, für die Aufarbeitung, schauen Sie, der Terroranschlag ist vor 11 Monaten passiert. Das war eine ganz, ganz, ganz schwierige Nacht für die Stadt und für die ganze Region. Das Theater hat sich da sehr engagiert, hat Konzerte veranstaltet, um daran zu denken. Am 20. Dezember dieses Jahr wird bestimmt vieles passieren in der Stadt und wir möchten einen künstlerischen Beitrag dazu bringen für die Aufarbeitung dieser schrecklichen Ereignisse. Viele Theaterstücke, viele Filme, viele Bücher nehmen Bezug auf schreckliche Ereignisse und helfen die Gesellschaft, helfen die Menschheit, einfach ein Thema, eine andere Perspektive zu geben, ein Thema anders zu verstehen und ins Gespräch zu kommen über eine schreckliche Ereignisse.
Genau, wenn man also das sieht, was bringt denn dann der Versuch, diese Auseinandersetzung zu verhindern? Also wo ist denn da genau der politische Gewinn?
Ich weiß es nicht. Ich denke, der Fakt, dass die Demonstration ganz schnell Ideologiefarben gezeigt hat, zeigt mir, eigentlich geht es um was anderes. Es geht um einen Kulturkampf. Wir wissen, besonders im Sachsen-Anhalt, dass Kulturkampf ein großes Thema schon ist und vermutlich immer vermehrt sein wird in den nächsten Wochen. Diese Menschen wollen einfach sagen, die Gesellschaft, was das Theater sich vorstellt, hat für die keinen Platz oder ist nicht richtig und so weiter und so fort. Und für uns ist es ganz wichtig, da klare Position zu nehmen. Wir wollen auch nicht in einem Theater arbeiten, wo man nicht mehr uns mit der Realität auseinandersetzen können. Also ich glaube, Theater ist nicht nur da, um Stücke über, sage ich mal, salopp kleine Füchse, nette Prinzessin oder Zauberwälder zu erzählen. Wir müssen uns als Theatermenschen immer mit der harten Realität auseinandersetzen.
Vielen Dank, Julien Chavard.
Ich habe zu danken.
Der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat in seiner noch ziemlich jungen Amtszeit schon für Diskussionen gesorgt, ob es um das Genderverbot in Behörden und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ging oder darum, dass er den Rundfunkbeitrag mit dem rechten Kampfbegriff Zwangsbeitrag bezeichnet oder mit seiner Forderung nach einer Plattformabgabe für US-amerikanische Digitalkonzerne. In den vergangenen Tagen allerdings sind seine eigenen Geschäfte zum Thema geworden, denn die Weimar Media Group, die er gegründet und an der er bis heute Anteile gehalten hat, veranstaltet ein Netzwerktreffen für Politikerinnen, für Wirtschafts- und Medienführungskräfte und berichtet zufolge sollen Treffen mit politischen Entscheidungsträgern für eine Zahlung von 80.000 Euro verkauft worden sein. Die aktuellsten Entwicklungen nach diesen Berichten kommentiert Wladimir Balzer.
Wie unsicher doch der Kulturstaatsminister mit der ersten handfesten Krise seiner Amtszeit umgeht. Er glaubt, mit der treuhänderischen Verwaltung seiner Anteile an der eigenen Firma das Problem gelöst zu haben, den möglichen Interessenkonflikt zu beenden. Dieser Schritt wird aber nicht reichen. Er muss mehr tun, um einen Rücktritt zu vermeiden, denn der wäre verheerend. Wolfram Weimer ist ein guter Kulturstaatsminister. Zumindest, wenn es nicht um seine politische Kultur, sondern um seine konkreten politischen Erfolge geht. Schon in den ersten 7 Monaten seiner Amtszeit hat er mehr erreicht als seine Vorgängerin Claudia Roth in mehreren Jahren. So hat er endlich eine Abgabe für Streamingdienste auf den Weg gebracht. Zunächst freiwillig, aber wenn Anbieter wie Netflix oder Amazon Prime nicht zahlen, dann auch mit Zwang. Das könnte Milliarden für den deutschen Filmstandort bedeuten. Oder aber das Gedenkstättenkonzept der Bundesregierung, wofür er den Rückhalt der Gedenkstättenleiter hat. Daran war Claudia Roth ebenfalls gescheitert. Oder aber das zusätzliche Geld für marode Kulturbauten. Oder sein deutlich konsequenterer Kampf gegen Antisemitismus im Kulturbetrieb. Die Liste wird von Monat zu Monat länger. Als Politneuling hat er schon jetzt viel erreicht. Warum also gefährdet Wolfram Weimer all diese Verdienste? Natürlich sollte es auch Unternehmern möglich sein, in die Politik zu gehen, ohne aufgeben zu müssen, was sie aufgebaut haben. Zumal Wolfram Weimer sein wirtschaftlicher Erfolg nicht zugeflogen ist, sondern er ihn selbst begründet hat. Aber hier liegt der Fall eben anders. Sein Unternehmen profitiert von der Nähe zur Bundesregierung. Es wirbt nicht nur damit, es macht Geld damit. Spitzentickets für seinen Politik- und Wirtschaftsgipfel kosten fünfstellige Summen. Auch wenn er bei diesem Treffen nicht mehr dabei ist, auch wenn er die Geschäftsführung seiner Firma abgegeben hat und auch wenn er nun seinen 50%-Anteil einem Treuhänder überlässt, der Kulturstaatsminister bleibt dieser Firma und ihren Umsätzen verbunden. Es bleibt ihm daher keine andere Wahl. Wenn er Schaden von sich und dem Amt abwenden will, er muss diesen Ludwig-Erhard-Gipfel absagen und sich konsequent und vollständig von seiner Firma trennen. Oder aber, was noch besser wäre, er muss die Aktivitäten der Firma vollständig ruhen lassen. Das betrifft eben auch seine Ehefrau, die das Unternehmen ebenso nicht einfach so weiterführen kann, als wäre nichts gewesen. Dass der Kulturstaatsminister nach seiner Amtszeit womöglich in seine Firma zurückkehren will, ist dabei völlig legitim. Er kann sie ja später mit einer Karenzzeit wieder neu starten. Aber bis dahin muss Wolfram Weimer zeigen, was er bisher vermissen lässt. Eine politische Kultur, die ihn als unabhängigen Politiker ausweist. Ein politischer Instinkt, der ihn davor bewahrt, sein Amt nach kürzester Zeit wieder aufgeben zu müssen.
Ein Kommentar von Wladimir Balzer.
Das wäre der Zeitpunkt, wo sich andere Menschen in der Öffentlichkeit vielleicht erstmal ein bisschen zurückziehen. Geht nicht so wirklich als Kulturstaatsminister. Wolfram Weimer ist heute Abend in Hamburg auf Kampnagel und verleiht den Deutschen Kurzfilmpreis. Und das ausgerechnet ein paar Tage, nachdem der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags den Kulturetat 2026 beschlossen hat und seitdem klar ist, dass das Bündnis internationaler Produktionshäuser im kommenden Jahr nicht mehr gefördert werden wird. Nach 10 Jahren zum ersten Mal nicht mehr. Das Bündnis internationaler Produktionshäuser, das sind die 7 größten Einrichtungen der freien Tanz- und Theaterszene, also Institutionen wie Kampnagel Hamburg, Hellerau Europäisches Zentrum der Künste Dresden, der Musonturm Tanzhaus NRW oder das Hebbel am Ufer in Berlin. Diese Häuser werden von Kommunen und Ländern gefördert, aber gemeinsame Produktion eben auch von BKM, also vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Und darüber habe ich vor der Sendung mit der Intendantin von Kampnagel gesprochen, mit Amelie Deufelhardt. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie haben jetzt im Rahmen dieser Kurzfilmpreisverleihung ja Wolfram Weimer auch getroffen. Was haben Sie ihm denn heute gesagt?
Also ich würde mal sagen, wir haben freundlich geplaudert soweit. Und wir haben zwar kurz auch über die Produktionshäuser gesprochen. Ich habe nochmal auf die Bedeutung natürlich hingewiesen. Und habe ihm ansonsten aber auch ein bisschen Kampnagel gezeigt, ihn aber sonst auch den Kurzfilmagentinnen überlassen, die ihn ja auch eingeladen hatten. Und wir sind ja quasi der Veranstaltungsort.
Was ist denn die Begründung oder was wissen Sie über die Hintergründe für diese Entscheidung, das Bündnis internationaler Produktionshäuser nicht mehr zu fördern?
Ich kann es bisher nicht nachvollziehen und habe auch noch keine Begründung gehört, die das wirklich klar gemacht hat. Es gibt quasi so eine Tendenz, dass die Bundesfonds für die freie Szene, eben auch für die internationale Szene, weiterhin gefördert werden und andere Netzwerke sind quasi aus der Förderung rausgefallen. Und das ist, ich sage es jetzt mal aus meiner Perspektive, das ist insofern doch recht dramatisch, weil die ganzen Produktionshäuser, die internationalen, werden überwiegend von den Kommunen gefördert, aber haben eben in den letzten 10 Jahren mit den Geldern des Bundes, das waren insgesamt 5 Millionen pro Jahr für 7 Häuser, also keine gigantische Summe, muss man sagen, haben extrem ihre Arbeit ausweiten konnten, weil das quasi auch und auch ihr Image jeweils die einzelnen Häuser, weil das freie Gelder waren, die nicht, wie es üblich ist in diesem Bereich, immer von Einzelanträgen abhängig waren, sodass sowohl große internationale Koproduktionen, internationale Premieren von Stücken, die dann auch weltweit getourt sind, aber auch Netzwerkarbeit extrem gefördert wurde, Ausbildung für junge Produzentinnen, Journalistinnen und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr harter Schlag für die Häuser.
Und heißt das, dass alles das jetzt, was Sie aufgezählt haben, dann ab kommendem Jahr nicht mehr stattfinden kann?
Ich glaube, das gilt in vielen Städten. Also natürlich kann man sagen, man kann auch versuchen, andere Gelder zu finden. Aber das sind doch erhebliche Summen. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel Dresden, Hellerau, eine ganz bedeutende Spielstätte in dem Feld. In Dresden werden auch die lokalen Gelder mit zunehmend rechter werdenden Regierungen gestoppt. Und wenn jetzt auch noch die nationalen Gelder gestoppt werden, dann ist Hellerau so dreiviertel schon stranguliert. Und das gilt für viele der anderen Orte auch. Und im Grunde genommen war es nicht so, dass der Bund die Hauptförderung dieser Orte hat. Aber der Bund hat eigentlich mit diesen Geldern, was so circa je nach Hausgröße 500.000, 600.000 Euro pro Haus waren, hat eben erheblich zur Profilierung der Häuser beigetragen, auch zu einer kontinuierlichen Arbeit, zum Beispiel am Publikum der Zukunft, an bestimmten Themen wie Klimawandel oder Migration und an Teilhabe von mehr Bevölkerungsgruppen am Theater. Also das war schon sehr, sehr wichtig. Und jetzt müssen alle Häuser gucken, also
kann
wie
man
das
denn,
überhaupt jeweils weitergehen kann.
Kann man an dieser Entscheidung denn ablesen, dass die Regierung und eben dann maßgeblich den Kulturstaatsminister diese Themen wie Klimawandel, wie Migration in der Kultur nicht mehr interessieren? Oder wie ordnen Sie diese Entscheidung ein? Was lesen Sie daraus für das Kulturverständnis des Kulturstaatsministers?
Ich gehe erstmal davon aus, dass diese Häuser Zukunftsthemen verhandeln und innovative Ästhetiken vermitteln. Das sind quasi die Innovationszentren im Theater und im Tanz. Und ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass dem Kulturstaatsminister das nicht wichtig ist. Denn wenn ein Land Innovation nicht mehr fördert, egal in welchem Bereich, dann begibt sich's auf einen absteigenden Ast. Und ich hoffe jetzt natürlich erstmal, dass diese Entscheidung vielleicht doch noch korrigiert wird, weil Innovation wegzulassen und quasi nur auf Tradition zu setzen, das wäre fatal in jedem Bereich, den unsere Bundesregierung vertritt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Sinn und Zweck sein kann.
Und optimistisch können Sie ja auch sein, was Kampnagel angeht, weil da ist ja aus dem Haushalt schon auch noch was für rausgesprungen, weil ja Kampnagel ab kommendem Jahr das Bestehende saniert wird und Gebäude dazu gebaut werden. Ihr Vertrag ja. wurde ja deswegen auch verlängert, damit in dieser Umbauzeit Kontinuität und Erfahrung da bleibt.
Genau, also für unsere Sanierung haben wir 60 Millionen vom Bund und die wurden schon vor ein paar Jahren zugesagt, aber die gehen jetzt quasi in den Haushalt, weil im September der Bau auch beginnen wird. Und das ist natürlich ein sehr gutes Zeichen, dass ein Ort wie Kampnagel in einer Kofinanzierung von Bund und Land, wobei das Land noch mehr zahlt als der Bund, wirklich auf ein Next Level gebracht wird vom architektonischen Standard her. Und das ist auch schon irgendwie doch neu, dass auch mal so ein Haus, das eigentlich ehemals ja eine Fabrik war, das gilt ja für Kampnagel, jetzt zum zweiten Mal transformiert wird und da wirklich dann auch ein zeitgemäßes, ein modernes Haus draus gebaut wird von den Architekten Lacaton Vassal, die Spezialisten sind genau dafür, Altes zu bewahren und gleichzeitig noch Neues dazu zu bauen.
Vielen Dank, Amelie Döffelhardt, für dieses Gespräch über die Kürzung einerseits und das, was erhalten wird und neu ausgebaut wird, andererseits. Schönen Abend.
Sehr gerne. Schönen Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
14 bekannten Persönlichkeiten aus der Filmbranche, darunter Heinz Rühmann und Leni Riefenstahl, wird ihre Ehrenmedaille der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, kurz BIO, aberkannt. Das ist das Ergebnis einer Studie, die der Verband zur NS-Vergangenheit in Auftrag gegeben hat. Auch die Auszeichnungen des ehemaligen Berlinale-Leiters Alfred Bauer und der Filmdiva Olga Tschechowa werden posthum entzogen. Das Münchner Institut für Zeitgeschichte stufte sie nun als NS-belastet oder NS-konform ein. Was NS-konform bedeutet, erklärte Bernhard Gotto, der die Studie geleitet hat, hier im Deutschlandfunk Kultur.
Das sind Leute, die sich jetzt nicht besonders weit aus dem Fenster gelegt haben und nicht so etwas wie Mitglied in der SS oder in der NSDAP waren, die jetzt nicht an besonders deutlich menschenverachtenden Propagandafilmen mitgearbeitet haben, die aber dennoch sich so weit angepasst haben, dass sie keine Probleme hatten, eine stabile Position haben zu können. Und wenn wir uns Heinz Rühmann angucken, dann ist seine Position nicht nur stabil, sondern er ist einer der Stars. Und das hat ihm Privilegien eingebracht.
Die Studie hatte die SPIO zu ihrem 100-jährigen Bestehen in Auftrag gegeben, auch weil rechtsextreme Kräfte in der Gesellschaft wieder erstarken. Das British Museum hat einen Sponsoring-Vertrag mit dem Zigarettenkonzern Japan Tobacco International gekündigt. Grund sind Bedenken, dass die 15 Jahre alte Vereinbarung gegen ein internationales Abkommen der Weltgesundheitsorganisation verstößt, das Werbung für Tabakprodukte verbietet. Wie die Times of London berichtet, hat das Museum mit dem Geld unter anderem tausende japanische Kunstobjekte gekauft und eine Kuratorenstelle bezahlt. Außerdem durfte der Konzern Galerien des Museums für private Veranstaltungen und Dreharbeiten nutzen. Bereits vor 2 Jahren beendete das Haus eine jahrelange Verbindung zum Mineralölkonzern BP, nachdem Aktivisten darauf aufmerksam gemacht hatten. Der Musikkonzern Warner Music Group hat sich mit der US-amerikanischen Plattform für KI-generierte Musik Udio auf eine Lizenzvereinbarung geeinigt. Die 2024 gegründete Plattform ist Gegenstand zahlreicher Gerichtsverfahren wegen Verletzung geistigen Eigentums, weil sie ihre Software mit Musikstücken entwickelt hatte und das ohne Genehmigung. Udio plant nun 2026 eine neue Plattform, auf der Nutzer Remixe oder neue Songs erstellen können, indem sie die Stimmen und Kompositionen von Künstlern verwenden. Warner und kurz zuvor bereits Universal haben dem im Rahmen der Lizenzverträge zugestimmt, sollten ihre Musiker daran teilnehmen wollen. Warner meint, die Verwendung von Musik für KI-Kreationen schaffe neue Einnahmequellen für Musiker und Komponisten und gewährleiste gleichzeitig, dass ihre Werke geschützt blieben. Im legendären Klingklangstudio in Düsseldorf entstand ab 1970 der elektronische Sound von Kraftwerk. Vor 5 Jahren starb Mitgründer Florian Schneider, nun wurde sein Nachlass in den USA versteigert. Bei der Auktion in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee kamen seltene Instrumente, Studiogeräte und persönliche Gegenstände unter den Hammer. Ein Rennrad, das 1984 in dem Musikvideo für Tour de France vorkam, fand für knapp $58.000 einen neuen Besitzer. Ein Lichtschild mit der Aufschrift Ruhe aus dem Klingklangstudio erzielte $19.000 und ein über 50 Jahre alter Reisepass von Florian Schneider fast $6.500. Die Band Kraftwerk war der erste Exportschlager deutscher Popmusik in die USA. Mit Autobahn hatte die Band 1974 ihren internationalen Durchbruch.
Seit gut 2 Wochen diskutieren Politik und Kultur in Berlin über die Vergabe von Fördergeldern für Projekte gegen Antisemitismus. Damals noch unter dem vorigen Berliner Kultursenator Joe Ciallo, aber auch unter der neuen Berliner Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson, so die Vorwürfe. Heute wurde im Berliner Abgeordnetenhaus diskutiert, ob dazu ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden soll. Konkret, es geht um 3,4 Millionen Euro, die eigentlich für Projekte von besonderer politischer Bedeutung im Rahmen der Antisemitismusbekämpfung nach dem Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober ausgegeben werden sollte. Projekte also, die wegen hoher Zahlen von antisemitischen Übergriffen zeigen, dringend gebraucht werden. Vorausgesetzt, dass sie auch erwiesenermaßen wirken. Genau das wird aber in den vorliegenden Fällen von Förderung bezweifelt. Mehr von Luise Sammann.
Derwish Hesarje, den Gründer der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, bringt so schnell nichts aus der Fassung. Diesmal aber ist der ehemalige Lehrer offensichtlich entsetzt. Das Thema Antisemitismusbekämpfung, für das er sich seit über 20 Jahren engagiert, sei in Berlin möglicherweise für, Zitat, dubiose Geschäfte instrumentalisiert worden, so Hesarje.
Ich bin entsetzt darüber, dass Politiker bereit waren, direkten Einfluss auf den Kultursenat einzunehmen und so auch die Gewaltenteilung auszuhebeln. Die Berlinerinnen und Berliner haben das Recht, hier aufgeklärt zu werden und auch eine Gewissheit zu bekommen. Die ist im Moment nicht da.
Es waren die Grünen, die die Vorwürfe gegen die Berliner Kulturverwaltung als erste öffentlich gemacht und Akteneinsicht gefordert hatten. Demnach soll der ehemalige Kultursenator Joe Ciallo, CDU, Fördergelder für Antisemitismusprojekte nach unklaren Kriterien vergeben haben. Teilweise ohne eine Prüfung der Antragsteller und sogar gegen den Rat von Fachleuten aus dem eigenen Haus. Dabei sollen etwa Firmen gefördert worden sein, die erst in diesem Jahr gegründet wurden, also nach dem Erhalt der Förderbewilligung. Oder gar solche, die nach den nun vorliegenden Unterlagen gar keinen Antrag gestellt hatten. Auch einem Immobilienverwalter, laut Website mit einem Geschäftsführer namens Max Mustermann, sollen Gelder aus dem Antisemitismus-Topf zugesagt worden sein.
Es ergeben sich erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass die politische Leitung der Senatskulturverwaltung eine Vielzahl von Zuwendungs- und haushaltsrechtlichen Vorgaben verletzt hat. Einige dieser Verstöße könnten sogar strafrechtlich relevant sein.
Schlussfolgert die grüne Fraktionsvorsitzende Bettina Jarasch. Der beschuldigte ehemalige Kultursenator Joe Ciallo äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen. Über seine Anwälte ließ er mitteilen, er wolle zunächst selbst Akteneinsicht nehmen. Doch die Vorwürfe richten sich auch gegen seine Nachfolgerin Sarah Wedel-Wilson. Die habe die unklare Förderpraktik fortgeführt, so die Kritiker. Tatsächlich räumte die parteilose Kulturmanagerin vergangene Woche indirekt ein, es habe in der Vergangenheit an Kriterien gefehlt. Damit solle nun Schluss sein.
Wir brauchen hier klare Kriterien, die keinen Zweifel an den Projekten lassen. Und es gibt hier Handlungsnotwendigkeit. Ich möchte hier aufräumen und ich stehe für Aufklärung.
Auch Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner von der CDU bemüht sich sichtlich, die Wogen zu glätten.
Es sind Vorwürfe im Raum. Und die muss man sich genau anschauen und da wird der Landesrechnungshof uns auch dabei helfen. Und dann werden wir gegebenenfalls, wenn es notwendig ist, auch die richtigen Konsequenzen daraus ziehen.
Den Fraktionen von Grünen und Linken aber reichen solche Beteuerungen nicht. Sie fordern die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Der soll vor allem auch die Rolle einzelner CDU-Abgeordneter klären, die mutmaßlich Druck auf die Kulturverwaltung ausgeübt hatten, um von ihnen persönlich ausgewählte Projekte fördern zu lassen. Andere wurden demnach etwa als zu woke, zu links oder zu BDS-nah abgelehnt. Auch der seit Jahren etablierten Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus wurden Gelder gestrichen. Manuela Schmidt, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, spricht von einem Desaster.
Dieser Untersuchungsausschuss soll sich darauf konzentrieren, wie diese 3,4 Millionen Euro vergeben worden sind. Es geht ausschließlich darum, dass auch eine CDU-Fraktion sich an Recht und Gesetz der Landeshaushaltsordnung und des Vergaberechts zu halten hat.
Aussagen, die die Berliner CDU als, Zitat, Wahlkampf auf Kosten der Antisemitismusbekämpfung zurückweist. Tatsächlich stehen in der Hauptstadt im kommenden Jahr Wahlen an. Allerdings ist der Ruf nach Aufklärung auch in der Berliner Kulturszene deutlich vernehmbar. Denn am Ende geht es für viele bei der Fördergeldaffäre um mehr als um 3,4 Millionen Euro. Sabine Kroner, Sprecherin für den Berliner Rat der Künste, betont,
weil wir so das, was ja auch von den Künstlerinnen erkämpft worden ist, nämlich transparent, gute Juryverfahren, demokratische, transparente Vergabe, eine faire Vergabe unterlaufen. Und das ist jetzt gerade auch die Gefahr, dass wir nämlich einen massiven Vertrauensverlust erleiden in diese Strukturen, dass halt demokratische Kulturpolitik so diskreditiert wird.
Luise Sammann über die Debatte über einen Untersuchungsausschuss in Berlin, der die sogenannte Fördergeldaffäre aufklären soll. Der Antrag von den Fraktionen der Linken und der Grünen, der wurde zu weiteren Beratungen an die parlamentarischen Ausschüsse weitergeleitet und vermutlich Anfang Dezember könnte der Untersuchungsausschuss dann kommen.
An mir selbst kann ich es feststellen und das auch schon aus der Zeit vor sozialen Medien. Allein schon im alten Internet hat die Hyperlink-Struktur, also dass sich überall in einem Text ein Klick, ein anderer Weg zu einer Vertiefung, zu einem anderen Ast des Themas verborgen hat, in mir so eine Unruhe verursacht, die zu einem oberflächlicheren Lesen geführt hat. Und mit den knappen Formaten von sozialen Medien, dem Scrollen und auch der auf die knappen Formate angepassten Vermittlung von Inhalten ist das weiter fortgeschritten und ich muss regelrecht trainieren, mich umzuprogrammieren für längere Texte und Bücher. Morgen ist der Vorlesetag in Deutschland, einer Initiative der Stiftung Lesen und vieler anderer Institutionen und auch der Mentor-Bundesverband und die ehrenamtlichen Lesementorinnen und Mentoren machen mit und gehen an diesem Tag raus in die Schulen, in die Kindergärten und die Jugendzentren und lesen Kindern vor. Und seit 3 Tagen hat der Lesementor-Bundesverband einen neuen Schirmherrn, und zwar den Schauspieler Ulrich Tukur. Und mit ihm haben wir vor der Sendung über seine neue Aufgabe gesprochen. Herzlichen Glückwunsch!
Ja, vielen herzlichen Dank, so sehr liebenswürdig. Dankeschön.
Was sind,
da habe ich mir was aufgeladen.
Ich wollte gerade sagen, oder muss man sagen, also natürlich nicht Beileid, sondern was sind denn Ihre Aufgaben jetzt?
So genau weiß ich es nicht. Also zum Beispiel meine Aufgabe ist es, mit Ihnen dieses Interview zu führen. Ich war immer ein begeisterter Leser und lernte die Frau Morin-Hauser, die Vorsitzende des Bundesverbandes der Lesementoren, auf einer Schiffsreise kennen. Und sie frug mich einfach, ob ich nicht Lust hätte, das zu machen, weil ich eben einfach wahnsinnig wichtig finde, dass man liest. Und wenn man beim Lesen und über Worte Fantasien entwickelt und seine Persönlichkeit erst ausbilden kann, ist mir das Wichtigste, dass man junge Leute dahin führt und sie nicht im Stich lässt, in diesen oberflächlichen Bilderwelten, die ja über uns wie elektronisch generiert zusammengeschlagen, ist ja viel zu viel. Mhm. Was meine Aufgabe genau sein wird, weiß ich nicht. Ich möchte einfach nur dahinter stehen und sagen, ich finde das wunderbar, ich finde das ganz, ganz wichtig. Diese jungen Leute von heute, die sind die Gesellschaft von morgen, und es ist essentiell, dass sie ihre Fantasie ausbilden können und einen Spaß an Sprache haben, denn über Sprache erschließt sich uns ja überhaupt erst die Welt. Ich muss Ihnen sagen, ich habe meine ganze Kindheit gelesen, für mich ist das irrsinnig wichtig gewesen. Das war eine große Erfahrung. Wir hatten ja keinen Fernsehapparat. Ich bin noch in dieser analogen Zeit groß geworden. Und hätte ich nicht so viel gelesen und hätte ich nicht all diese Welten in mir entstehen sehen und sie gespürt und in ihnen wirklich intensiv gelebt, wäre ich nicht das geworden, was ich geworden bin. Ich finde das ganz essentiell, dass man liest und dass man eben einfach sein eigenes Kino, seine eigenen Bilder schafft. Und das wird uns so ein bisschen in dieser Zeit aus der Hand geschlagen.
Hat sich denn Ihr Lesen in den vergangenen Jahren und eben auch dadurch, dass wir auf digitalen Oberflächen lesen, verändert?
Es ist so, ich führe ein sehr angestrengtes Leben. Das heißt, ich hüpfe hin und her, ich kippe von einer Verpflichtung in die nächste, von einem Film in den anderen und dann wieder in Konzerte. Das bedingt natürlich, dass ich nicht mehr die Konzentration habe und diese Sammlung und die Ruhe vor allem, mich intensivem Lesen zu widmen. Das ist weniger geworden. Gleichwohl mache ich es immer wieder. Ich bin jetzt nach Süditalien gezogen und für mich erschließt sich zum Beispiel die Mentalität der Süditaliener über ein Buch von Carlo Levi, Christus kam nur bis Eboli. Das lese ich gerade. Das ist für mich eine Offenbarung, dieses Buch, weil ich zum ersten Mal über dieses Buch, die Art und Weise, wie er diese Menschen beschreibt mit seiner ganz reichhaltigen Sprache in einer fantastischen deutschen Übersetzung, erschließt sich mir einfach die Welt, in die ich da eintrete. Das ist ganz wichtig. Also das lese ich. Ich lese aber tatsächlich weniger als früher. Ich habe am meisten gelesen, als ich wirklich zwischen 5 und 15.
Mhm. Also es gibt heutzutage den Ausdruck Deep Reading für das, was wir eigentlich immer meinten, wenn man einfach sich wirklich in ein Buch versenkt. Und heute gibt es diesen Ausdruck, weil man es eben kontrastieren muss mit dem, was ich in der Anmoderation beschrieben habe. Eigentlich dieses Hinwegscannen und nur rauspicken oder nur auf gröbere Reize reagierendes Lesen. Ja. Und dem steht eben dieses Deep Reading entgegen, und das erinnert wahrscheinlich jeder, der dann irgendwann mal richtig gut genug lesen konnte, um auch längere Texte und ganze Bücher zu lesen und dann sich komplett in diese Welt zu versenken. Wissen Sie noch, was Ihr erstes Deep Reading-Werk war, irgendwann in dieser Zeit zwischen 5 und 15 Jahren?
Um Gottes Willen, ich habe irrsinnig, bei uns standen ja die Bücher schon voll mit der Literatur meiner Großeltern, meiner Urgroßeltern. Ich habe natürlich sehr viele Sagen gelesen. Ich habe Märchen gelesen ohne Ende. Und intensiv habe ich gelesen in der Zeit, und mich hat gefangen genommen die Novellen von Theodor Storm. Die habe ich verschlungen. Da wird man ja auch in so eine altmodische, merkwürdige, mystische Welt entführt. Und ich las dann Gottfried Keller, und dann ein ganz großes Erlebnis waren für mich die Buddenbrooks von Thomas Mann. Das habe ich geliebt. Wir haben ganz unruhige Zeiten. Wir können uns immer weniger konzentrieren. Man muss schauen, dass man das irgendwie wegkämpft, weil die Erfahrung, ein Buch zu haben, ein großes, großartig gut geschriebenes Buch, ist was ganz Tolles.
Lesen hat aber natürlich noch einen anderen Effekt. Also wenn ein Viertel der Viertklässler nicht sinnentnehmend lesen kann aktuell, und wenn auch der Anteil von Erwachsenen natürlich, weil die werden ja groß, diese Menschen, also der Anteil von Erwachsenen mit geringer Literalität, Also geringen Lese- und Schreibkompetenzen bei 20% liegt, hat das ja auch gesellschaftliche Effekte. Welche?
Aber natürlich, ja. Ich meine, die zukünftigen Autokraten werden ein leichtes Spiel haben. Wenn wir Menschen sind, die keine wirklichen Persönlichkeiten mehr sind, die keine Unabhängigkeit mehr haben, die immer nur in diesen Strukturen funktionieren, dann haben natürlich all diejenigen leichtes Spiel, die, ich meine, dann kann man mit diesen Menschen machen, was man will. Das sind dann keine vertikalen Existenzen mehr. Die werden ja sozusagen vom Wind der Geschichte und vom Wind der Politik hin und her geweht, weil sie dann keine Tiefe und keine Anbindung mehr haben. Das bedeutet sehr viel für unsere Demokratie und für unser gesellschaftliches Zusammenleben.
Vielen Dank, Ulrich Tukur. Viel Erfolg bei Ihrer Aufgabe als Schirmherr.
Herzlichen Dank Ihnen. Viele Grüße nach Berlin.
Die Hamburger Kunsthalle bewirtet in ihren Ausstellungen verständlicherweise gern, was sie sowieso schon hat. Romantik und Surrealismus und Romantik aus der Sammlung. Aber ab morgen können sie in der Galerie der Gegenwart einen in Deutschland noch wenig bekannten Künstler entdecken. Ho Zu Nien, 49 Jahre alt und zu Hause in Singapur. 2011 hatte er sein Land vertreten auf der Biennale in Venedig und dann hatte er viele Einzelausstellungen und jetzt eben die erste größere in Deutschland. Und Ho Zu Niens große Themen sind die koloniale Geschichte und die neokoloniale Gegenwart von Südostasien. Das sind die Fragen nach dem, wer wie Geschichte schreibt und wer eben nicht. Und das setzt er um in komplexe, raumgreifende Videoinstallation über Geschichte, Gegenwart und Zukunft und über die vergehende Zeit. Annette Schneider.
Eingelassen in eine Wand laufen auf 43 unterschiedlich großen Bildschirmen kurze Animationen über die Wahrnehmung von Zeit. Ein moderner Sisyphus rollt eine riesige Kanonenkugel einen zerbombten Berg hinauf. Auf einem Bildschirm am Boden plätschert ein Bach vor sich hin. Eine Van Gogh-Sonnenblume verwelkt immer wieder aufs Neue. Und ein Raum weiter werden im Namen der modernen Arbeitswelt im getakteten Rhythmus gigantischer Zahnräder Arbeiter zermahlen. Ho Zu Nien verweigert eine eindimensionale Vorstellung von Zeit ebenso wie eine lineare Geschichtsschreibung, die ein Geschehen ans andere reiht und weglässt, was nicht passt. So wie es bei dem Projekt Südostasien geschieht, unter dem einst führende Kolonialmächte wie die Niederlande, Großbritannien, Frankreich und die USA die Länder Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam vereinnahmten.
The history of Southeast Asia is to think of the history of Western colonization.
Die Geschichte Südostasiens muss man als Geschichte der westlichen Kolonisierung denken. Es sind allein zwei Dinge, die diese sehr unterschiedlichen Länder einen: das Erleben westlicher Kolonisierung und der Zweite Weltkrieg, als Japan die Region besetzte.
Über eine große Leinwand fluten Bilder im Sekundenrhythmus. Bewaffnetes Militär zieht gegen Demonstranten, Tigerfütterung im Zoo, Frauen in thailändischen Bordellen, Menschen in Reisfeldern, Bombenangriffe, historische Landkarten, neue Grenzziehungen, Militär, Helden aus Actionfilmen, glitzernde Einkaufszentren. Seit 2017 sammelt Ho Zu Nien aus dem Internet Material über Südostasien. Fotografien, Archivmaterial, Filmsequenzen aus Spielfilmen, Texte und Animationen speist er ein in sein digitales, kritisches Wörterbuch Südostasiens, das fortlaufend wächst. Dieses Wörterbuch, das einem einiges an brutalen Bildern zumutet, bildet das Herzstück der Ausstellung und den Dreh- und Angelpunkt von Ho Zu Niens Werk, das immer wieder danach fragt, was eigentlich meint Südostasien?
Southeast Asia, as we know, as a region, it is not connected.
Die Region, die wir als Südostasien kennen, wird durch keine gemeinsame Sprache verbunden, kein politisches System, keine Religion. Was also macht Südostasien zu Südostasien? Die Vorstellung von Südostasien zu überdenken und alternative Varianten vorzuschlagen, damit beschäftigen sich viele meiner Arbeiten.
See for cosmology.
Und wie über vielen seiner Arbeiten liegt auch über der Bilderflut des kritischen Tagebuchs die flüsternde, beschwörende, drängende Stimme des Künstlers, die eine politische, aufklärerische Geschichte der Region erzählt und ein anderes Südostasien vorstellbar macht. Sie beschwört die Vielfalt der Kulturen und Geschichten, der Sprachen und Formen des sozialen Zusammenlebens, der Mythen und des Wissens. Die Stimme geht damit an gegen die brutalen Bilder kolonialer Unterdrückung, der Zerstörung von Menschen, Gesellschaften und Natur. Und Durch einen technischen Trick verweigert der Künstler die lineare westliche Geschichtsschreibung, die stets nur eine Version von Geschichte erzählt. Ein Algorithmus fügt das von ihm zusammengetragene Material als unendlichen Loop auf immer neue Weise zusammen.
Es gibt also nicht nur eine Geschichte, sondern viele unterschiedliche Zeitebenen und Geschichten. Diese Vielzahl der Möglichkeiten ist für mich sehr wichtig, ästhetisch wie auch philosophisch. So wie ich die Vorstellung linearer Zeit verweigere, verweigere ich auch die Bevormundung durch eine vermeintlich einzig wahre Autorität oder Vorstellung von Geschichte.
Dies führt er auf faszinierende und beklemmende Weise in der Ausstellung vor Augen, in der 5 raumgreifende Videoarbeiten mit großartigen Animationen, grausamen Dokumentarbildern und oft bedrohlichem Sound Geschichten, Haltungen und Erfahrungen über die koloniale Vergangenheit und Gegenwart verklammern und eine eigene Zukunft beschwören, jenseits des westlichen Imperialismus. Weshalb man am Ende der Ausstellung dem Tiger begegnet. Der lebt schon seit 1 Million Jahren in Südostasien, galt später den dortigen Kulturen als mythisches Wesen, als Beschützer und Kraftquell, als Symbol des Widerstands gegen koloniale Unterdrückung. Langsam taucht der animierte Riese aus dem Schwarz einer riesigen Leinwand auf, tanzt, windet sich, erhebt die Stimme gegen die Kolonisatoren, hier in Gestalt des berüchtigten britischen Landvermessers George Coleman, der auf einer Leinwand am anderen Ende des Saales mit angstgeweiteten Augen auf das wilde Tier starrt. Während sich der Tiger, der von den Briten ausgerottet wurde, streckt, ins Gigantische wächst, wohlwissend, es gibt seinesgleichen noch.
Annette Schneider über die Ausstellung Time and Tiger von Ho Zunyen in der Hamburger Kunsthalle. Und jetzt noch schnell ein Blick in die Feuilletons von morgen von Gregor Sander.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die Feuilletons nehmen uns mit ins Kino. Lolita lesen in Teheran heißt der diese Woche anlaufende Film des israelischen Regisseurs Eran Riklis, der in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Teheran spielt und auf dem gleichnamigen Bestseller der Exil-Iranerin Azar Nafisi basiert. Lena Bob erklärt den Reiz des Filmes in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung so. Riklis setzt den Kontrast zwischen Innen und Außen, den Sehnsüchten und Grenzen seiner meist weiblichen Figuren daher mit schnellen Gegenschnitten ins Bild. Dem geheimen Lesekreis, in dem immer donnerstags Austen und Nabokov gelesen wird, steht die Gefängniszelle entgegen, in der die Studentin Nasrin, Mina Kavani, wegen eines angeblich gerissenen Jungfernhäutchens nicht nur ausgepeitscht wird. Die junge Frau muss auch unterschreiben, dass sie mit ihrem Verhalten Schande über die Familie gebracht hat. Für die FAZ-Kritikerin werden allerdings zu viele Fragen aufgeworfen, die fast alle unbeantwortet bleiben würden, sodass sie zugibt, sich am Ende gelangweilt zu haben. Auch wenn es natürlich nicht geboten ist, ein Werk fade zu finden, das moralisch so unbedingt richtig liegt, klagt Bob. Ihr Kollege Fritz Göttler von der Süddeutschen Zeitung hatte dieses Problem offensichtlich nicht und fasst den Ton des Filmes mit der folgenden Szene zusammen. »Sind wir alle Lolita?«, fragt eine der Studentinnen mal. »In der Tat«, bekommt sie als Antwort, »weil alles bestimmt wird von Dirty Old Man.« Mit dem Dirty Old Man Konstantin Wecker beschäftigt sich auch die SZ noch einmal, die durch ihre Recherche das Verhältnis des damals 63-jährigen Liedermachers mit einem erst 15-jährigen Mädchen veröffentlichte. Joachim Henschel fragt sich, welchen Einfluss der Beruf des Liedermachers dabei hatte. Es ist dies die Welt der sensiblen Wilderer und zärtlichen Rechthaber, der Hemdkragen offenen Krawallpoeten, die die harten Wahrheiten nur deshalb so deutlich sehen und festnickeln können, weil sie ein so gut entwickeltes Fein- und Softgefühl für die universellen Herzrhythmen haben. Udo Jürgens mit seinem 17 Jahr blondes Haar fällt ihm da noch ein vielfach mitgesungener Hit. Für Hanna Bethke von der Tageszeitung Die Welt hingegen ist das Problem vor allem politisch. Die entscheidende Frage im Fall Wecker ist jedoch, welche Folgen sein Fehlverhalten für die Identifikation mit linker Gesellschaftspolitik hat. Wie ist es zu erklären, dass der Idealismus, eine bessere Welt erschaffen zu können, keinerlei Rückkopplung mit dem subjektiven Verhalten hat? Als ewige Lebenslüge der Linken bezeichnet die Weltautorin das und liegt damit gar nicht so weit entfernt von der Meinung ihres SZ-Kollegen Henschel über die Linke der 80er Jahre. Wie manche Protagonisten im linksalternativen Lager zu der Zeit über Sexualität mit minderjährigen Menschen dachten, auch darüber gibt es bis heute eine nicht zufriedenstellend abgeschlossene Debatte. Dazu passt die Schlagzeile im Berliner Tagesspiegel: Aufarbeitung besser spät als nie. Die Spitzenorganisation der deutschen Filmwirtschaft, kurz SPIO, hat eine Studie über NS-Belastungen des Führungspersonals der SPIO in Auftrag gegeben. Was dringend notwendig war, denn noch im Jahr 2002 kam es, laut Andreas Busche vom Tagesspiegel, zur folgenden Auszeichnungsbegründung. Jenseits aller politischen Problematik hat die Regisseurin Leni Riefenstahl vor allem mit ihren Dokumentarfilmen Triumph des Willens und Olympia Filmgeschichte geschrieben. Mit diesen Worten erhielt Riefenstahl damals die Ehrenmedaille. Nun wurde sie ihr posthum wieder aberkannt und außerdem festgestellt, dass der Dachverband lange Jahre von ehemaligen Nazis geprägt wurde. David Steinitz findet dafür in der SZ sehr treffende Worte. Die Aufarbeitung in der SPIO mag spät kommen, aber immerhin erfolgt sie überhaupt. Bei anderen Unternehmen und Vereinen der deutschen Wirtschaft wäre in dieser Hinsicht noch viel Luft nach oben.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und damit verabschieden wir uns von Fazit. Ihnen eine gute Nacht.